Predigt ist entstanden mitten in der Pandemie und ich habe mich oft so gefühlt zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. So im Persönlichen, auch im Blick als Pastor auf Gemeinde, man hatte Hoffnung, es gab Lockerung, es ging immer hin und her. Wem erzähle ich das? Ihr wisst es, ihr habt es ja auch alle miterlebt, die letzten zwei Jahre. Und dann schöpft man in diesem Jahr Hoffnung und auf einmal öffnet sich so eine ganz andere Art von Bedrohung, ganz andere Art von Gefühl, wenn man auf die Welt, auf unsere Welt guckt, die für mich zumindest, der ich in den 1990 geboren bin, so ganz unbekannt war. Ja? Und jetzt ist das auf einmal da eine ganz andere Art von Bedrohung, Krieg mitten in Europa. Zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit bewegen wir uns. Im Großen, wenn wir auf unsere Welt schauen, aber auch im Kleinen, im Persönlichen. Das kennt ihr, das kennen Sie sicher alle. Und so lade ich euch ein, dass wir uns heute Morgen durch diesen Text bewegen, durch diesen Text aus Markus 5. Und ich möchte mit euch zusammen, mit Jairus, diesem Synagogenvorsteher, durch diesen Text gehen. Er erlebt einiges. Ich finde, er bewegt sich auch zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Und bevor ich das tue, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Und Jesus, ich danke dir jetzt, dass wir heute Morgen Gottesdienst feiern können. Danke, dass du da bist. Und dass wir da sind und dass das ausreicht. Wir haben gerade gesungen, Jesus, berühre mich. Und das ist mein Wunsch für unseren Gottesdienst heute Morgen, dass du uns berührst. Du bist uns schon begegnet in Liedern, in Gebeten. Und jetzt bitte ich dich auch, dass du uns begegnest in deinem Wort. Ich bitte dich, dass du unsere Ohren aufmachst und vor allem auch unser Herz für dein Wort, das wir heute Morgen vor uns haben. Begegne uns darin. Amen. Unsere Geschichte im Markus-Evangelium, sie beginnt so mittendrin in Markus 5, ab Vers 21. Sie beginnt mit diesem Jairus, diesem Synagogenvorsteher. Er wird uns vorgestellt, gar nicht so sehr. Es wird gesagt, er ist Synagogenvorsteher. Aber mit dieser Information, da steckt schon einiges drin. Es steht der Synagoge vor, dort an dem Ort, wo Jesus ankam mit den Jüngern am Boot am See Genezareth. Und ja, er ist ein Vorbild. Er steht der Synagoge vor. Er ist zuständig für den Gottesdienst dort in der Synagoge. Er ist ein führender Jude. Er ist jemand, den die Leute kannten dort im Ort. Und dieser Synagogenvorsteher, er macht sich auf zu Jesus. Auf der einen Seite war das ziemlich mühsam. Das begegnet uns im Text, denn es war mal wieder viel los um Jesus. Menschen, Gedränge. Er hat sich da durchgekämpft zu Jesus. Und dann stelle ich mir das aber auch ziemlich interessant vor, was haben die Leute gedacht, die da auch standen? Die haben wahrscheinlich die Augen groß gemacht. Was, der? Jairus, geht zu Jesus? Ausgerechnet der? Ich glaube, für Jairus war das eine Herausforderung. Ich finde, er überschreitet so eine kleine Grenze. Er geht zu diesem Jesus. Jesus ruft, eilt ihm voraus. Viel hat Jesus schon getan, Wunder getan, Menschen geheilt. Das ist wahrscheinlich ihm auch nicht fern geblieben. Und er bewegt sich jetzt auf zu diesem Jesus. Das finde ich am Anfang unseres Textes, in den ersten Versen, eine ganz wichtige Information. Ganz spannend, dass sich ausgerechnet ein Synagogenvorsteher aufmacht zu Jesus. Es haben sich viele andere auch aufgemacht zu Jesus. Aber Markus richtet jetzt hier in diesem Text den Fokus auf diesen Synagogenvorsteher. Jairus heißt er. Und ich kann mir schon gut vorstellen, ihr vielleicht auch, was das für so ein Gerede gab in diesem Ort. Ausgerechnet er, ich habe es gerade schon gesagt. Aber Jairus hat eine Not, eine große Not. Es geht um sein Kind und für sein Kind, für seine Tochter, da macht man alles. Da probiert man alles, da geht man jeden Weg. Und so macht ihr das auch, gar nicht so weit weg von uns. Wir würden es doch genauso machen, Dinge probieren, dass ihr geholfen wird. Und so geht Jairus los und vielleicht ist es für Jairus so der letzte Strohhalm, die letzte Hoffnung, an die er sich klammert. Jetzt probiere ich es bei diesem Jesus, bei diesem Wanderprediger. Jetzt probiere ich es bei Jesus. Wir wissen es nicht, warum, das steht nicht im Text, aber vielleicht ging es in diese Richtung. Jairus, haben wir gerade schon bemerkt, ich finde, er überschreitet so eine Grenze. Er macht etwas, was eigentlich nicht reinpasst in diesen Kontext. Ausgerechnet der Synagogenvorsteher geht zu Jesus. Ja, dass andere zu Jesus gehen, die Armen, die Blinden, die Aussätzigen, was wir auch im Markus-Evangelium finden. Das ist vielleicht noch legitim, irgendwie auch komisch, aber dass ausgerechnet er zu Jesus geht, ist doch eine besondere Sache hier an dieser Stelle. Jesus oder Jairus zeigt damit, ich setze mein Vertrauen jetzt auf Jesus. Vielleicht meine letzte Hoffnung, mein letzter Strohhalm, der Grenzüberschreiter. Ich finde, vielleicht wird uns der Jesus auch so nahe für unser Leben. Ich finde, zumindest kenne ich das in meinem Leben, ich habe manchmal auch so unsichtbare Grenzen, die ich manchmal nicht traue zu überschreiten. Die hören sich dann vielleicht so an, kann ich das so bitten, Jesus? Kann ich darum bitten? Lohnt sich's überhaupt? Ich bin doch schon so oft enttäuscht worden. Es sind so Grenzen. Was denken die Leute von mir? Ja, alle gehen morgens irgendwie zum Bäcker, ein paar aus Mademühlen, bewegen sich in der Gemeinde. Was denken die Leute von mir? Dass ich Christ bin, dass ich in Gemeinde gehe, dass ich bete, dass ich Vertrauen setze auf diesen Jesus. Es sind vielleicht auch Grenzen, die wir kennen, unsichtbare Grenzen, die wir manchmal vielleicht gar nicht überschreiten wollen. Was denken die Leute von mir? Was kann ich das bitten? Ist da überhaupt noch Hoffnung? Ich bin so oft enttäuscht worden. Und ich finde, in dem, was Jairus tut, steckt auch eine Frage für uns drin, für uns. Ich muss da noch. Danke. Ich habe die Fragen mal so formuliert. Was erwartest du oder wo erwartest du, dass etwas passiert in deinem Leben? Vielleicht gibt es Dinge, so wie bei Jairus, der hat eine konkrete Erwartung, geht damit zu Jesus. Wo steckt das vielleicht drin in deinem Leben? Wo erwartest du, dass Jesus etwas tut? Wo erwartest du, dass Jesus handelt? Und vielleicht wird uns Jairus hier sogar schon zu einem kleinen Vorbild, eine kleine Hilfe. Lass es uns so machen wie Jairus. Grenzen überschreiten, zu Jesus kommen, mutig zu ihm zu kommen mit dem, was uns bewegt, wo wir Hilfe brauchen, wo wir konkret eine Bitte haben. Lass es uns so machen wie Jairus in diesem Text. Und Jairus geht mutig zu Jesus, wenn wir das weiterlesen, entdecken wir das und Jesus nimmt sich Jairus an. Er sieht ihn und er sagt, ja, ich komme mit. Und dann kommt es zu einer Szene hier in unserem Text, die ist vielleicht noch gar nicht so vorstellbar für uns. Müsst ihr euch das mal vor Augen führen. Jairus ist bei Jesus und dann gehen diese Menschen durch so ein Gedränge. Viele Menschen da, Gedränge. Ich weiß nicht, wenn ihr das letzte Mal erlebt habt, durch ein Menschengedränge zu gehen, ist vielleicht schon ein bisschen her, oder? Ich weiß nicht. Also bei mir war es zumindest schon lange her, ja, dass ich durch Menschengedränge gelaufen bin. Ist vielleicht auch ein komisches Gefühl, wenn ich es mal wieder machen werde. Aber hier passiert es. Es ist Gedränge. Menschen sind um Jesus und der Jairus läuft damit. Und es ist doch eigentlich komisch. Es wird uns beschrieben, dass die Tochter von Jairus im Sterben liegt. Und was passiert? Es ist Gedränge. Es geht langsam voran. Irgendwie dieser Tross um Jesus bewegt sich langsam voran. Ist doch irgendwie komisch. Da wird keine Rettungsgasse gebildet. Da muss es doch eigentlich schnell gehen. Es geht um Leben und Tod. Aber Jesus bewegt sich langsam da voran mit Jairus. Ich weiß nicht, wie sich Jairus gefühlt hat. Er hat gesagt, komm Jesus, wir müssen los. Gib Gas. Komm hin. Es geht um Leben und Tod. Wir müssen uns beeilen. Es geht um meine Tochter. Und Jesus läuft langsam durch das Gedränge der Menschen. Und dann geht es weiter. Dann taucht auf einmal diese Frau auf, die auch dort im Gedränge ist. Und es beginnt hier im Markus-Evangelium ein zweiter Handlungsstrang. Es kommt eine andere Geschichte zu dieser Geschichte von Jairus, nämlich die von dieser blutflüssigen Frau. Diese Geschichte schlängelt sich so rein und Markus legt jetzt den Fokus auf diese Frau. Jairus ist immer noch da, steht vielleicht daneben, aber es geht jetzt um diese Frau, die dort auch auftaucht. Und interessanterweise wird uns da mehr berichtet von dieser Frau. Ihr ganzer Krankheitsweg berichtet uns Markus, dass sie alles getan hat, dass sie 12 Jahre lang leidet, dass sie jeden Weg gegangen ist, dass sie viel versucht hat, dass sie ihr ganzes Geld gelassen hat, aber keine Hilfe bekommen hat. So, Markus ist da sehr genau. Und interessant ist, dass es ja eigentlich die Frau genauso macht wie Jairus. Sie setzt ihre Hoffnung auf diesen Jesus, der dort gerade an diesem Ort ist, wo sie auch ist. Und so kämpft sich die Frau auch so durch und berührt Jesus. Und sie wird sofort geheilt. Die Frau berührt Jesus und wird sofort gesund. Und Jesus bleibt stehen, stopp. Und er will wissen, wer das war. Jesus will wissen, wer diese Person war, die gerade gesund geworden ist. Er hat gespürt, es geht Kraft von mir aus. Wer war das? Und wenn ihr in eurer Bibel schaut, in Vers 31 ist es so spannend, die Jünger reagieren darauf, auf diesen Wunsch von Jesus, diese Person zu sehen. Und sie sagen, Jesus, du siehst doch, wie viele Menschen hier sind. Ja, da steckt so drin, Jesus, wie absurd ist denn jetzt gerade dein Wunsch? Ich habe gerade viele berührt. Da hat dich mal jemand angerempelt, da hat dich mal jemand vielleicht geschubst, wollte dich auch mal anfassen. Und du willst jetzt ausgerechnet wissen, wer dich angefasst haben? Die haben dich ungefähr gerade viele Leute angefasst, Jesus. Aber Jesus will wissen, wer das war. Jesus will wissen, wer diese Frau war. Und dann ist ja immer noch Jairus da. Der wartet auf ein Wunder, der eine Hoffnung gesetzt hat auf diesen Jesus und der jetzt ganz schön lange warten muss. Jetzt geht es auf einmal um die Frau. Die Tochter liegt im Sterben, das dürfen wir nicht vergessen. Aber jetzt hält Jesus sogar an und will wissen, wer das war. Und es scheint so, als kollidieren hier die Zeitpläne ganz schön zwischen Jairus und Jesus. Es scheint so, als gibt es hier irgendwie unterschiedliche Zeitpläne, als hat das Jesus irgendwie anders im Sinn. Es gibt unterschiedliche Typen von Pünktlichkeit. Ich weiß nicht, ob das in Mademühlen auch so ist wie in Weigernshain. Es gibt Menschen, die kommen eigentlich zu früh meistens. Wenn man die einlädt, dann kommen die schon 10 Minuten vorher. Und wir sind noch am Tisch decken oder am Aufräumen zu Hause und die Leute klingeln schon. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, ja. So gibt's so Leute. Ich weiß nicht, ob es die bei euch gibt. Dann gibt's Leute, die kann man die Uhr nachstellen. Wunderbar. Ich mag so Leute, die pünktlich kommen, die da sind, wenn man sich verabredet hat. Dann gibt's aber auch die schwierigen Leute. So, ich nenne sie mal Akademikertypen. So, die immer so eine Viertelstunde haben, die immer so akademische Viertelstunde. Und dann gibt's Leute, ich glaube, die gibt's aber auch nur in Weigernshain, die kommen eigentlich immer zu spät. Da hat man ein Teamtreffen, irgendeine Besprechung und da muss man die anrufen und sagen, hier, wir wollten uns doch treffen, aber nicht jetzt, sondern eigentlich schon vor einer halben Stunde. Wir warten auf dich, wir haben jetzt schon mal angefangen. Ah ja, ich komme, ja, oder ja, ich komme auch nicht mehr. Weiß nicht, ob ihr die auch kennt. Und dann gibt es ja noch die andere Seite. Also du, der vielleicht warten musst auf eine Verabredung, du, der du merkst, oh, ich werde wertgeschätzt, da kommt jemand pünktlich. Oder ich werde eben nicht wertgeschätzt, da kommt jemand zu spät. Da ist jemandem meine Zeit irgendwie egal. Man kann darüber lachen, aber es steckt ja auch was drin, dass das ja auch enttäuschen kann, dass das verletzend ist, wenn sich jemand nicht an Zeitpläne hält. Vielleicht könnten wir auch sagen, dass sich Jairus so fühlt, dass er sich zurückgesetzt fühlt. Wenn sich jemand nicht an unsere Zeitpläne hält, dann fühlen wir uns zurückgesetzt. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Und vielleicht fühlt genau das, was wir kennen, auch Jairus. So nach dem Motto, wenn Gott sich nicht an unsere Zeitpläne hält, dann fühlt sich Jairus, dann fühlen wir uns manchmal zurückgesetzt. Wenn Gott für uns gefühlt zu spät kommt, wenn er auf sich warten lässt. Ich finde, es passiert noch etwas hier in dem Text. Wir kennen das so aus unserem Alltag, dieses Gedanken so schneller, höher, weiter. Vielleicht aus dem beruflichen Kontext, immer schneller, höher, weiter zu gehen, Dinge schneller, höher, weiter zu machen. Aus dem Sport kennt man es ja. Ich finde, in Gemeinde nimmt das auch Einzug, dass man im Vergleich ist. Man muss irgendwie schneller, höher, weiter sein als eine andere Gemeinde durch YouTube. Wenn man da irgendwie auf dem Markt ist, denkt man, man muss irgendwie höher, schneller, weiter Dinge machen. Aber ich glaube, Jesus kehrt das hier um. Das ist vielleicht auch eine Lektion für uns. Jesus macht aus höher, schneller, weiter eine göttliche Umkehrung. Langsamer, aber dafür tiefer und näher. Bei höher, schneller, weiter passiert nämlich oft das, wir sind schnell, wir wollen Dinge schnell erledigen, möglichst viel, aber wir kratzen manchmal nur in der Oberfläche, machen Dinge oberflächlich, sie sind gemacht, aber halt auch nur gemacht. Jesus geht mit Jairus hier einen anderen Weg, nämlich den langsamen, aber den tieferen und den Weg, der in die Nähe führt. Göttliche Umkehrung, die hier passiert. Und ich glaube auch, dass es nicht zufällig ist, dass dieser Text hier miteinander passieren. Wenn wir in die anderen synoptischen Evangelien schauen, dann sehen wir, dass das auch passiert. Auch in Markus und hier in Markus, aber auch in Lukas und Matthäus finden wir diese Texte beieinander. Ja, sie spielen chronologisch aufeinander, sie beziehen sich aufeinander, aber ich glaube, da ist auch viel Inhalt drin, der sich aufeinander bezieht. Ich glaube, dass das, was Jesus mit dieser Frau macht, wie Jesus mit dieser Frau umgeht, wie er diese Frau heilt, dass das erstmal eine ganz wichtige Botschaft für Jairus ist, für diesen Synagogenvorsteher, der ja immer noch dabei steht, der das alles miterlebt, der das sieht. Und vielleicht wird diese Botschaft von Jesus an Jairus durch diese Frau, über diese Frau, für uns auch eine Botschaft. Wenn wir warten, wenn wir uns so bewegen zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Ich möchte euch das ein bisschen aufschlüsseln. Und die erste Sache ist, dass diese Frau, so wird uns berichtet, sie hat 12 Jahre lang gewartet. Sie hat 12 Jahre lang gewartet, dass Jesus etwas tut. Sie hat nicht darauf gewartet, dass Jesus etwas tut. Sie war erst mal 12 Jahre krank. Und jetzt setzt sie ihre Hoffnung auf Jesus, dass er etwas tut. Und was diese Frau erlebt, ist Folgendes. Du wirst nicht vergessen. Du wirst nicht vergessen. Da ist jemand, der sieht dich. Der hält sogar an. Der will wissen, wer du bist. Der macht dich nicht nur gesund, sondern der will auch dich sehen. Der will deinen Namen wissen. Der will mit dir reden. Und das ist Jesus. Das ist die erste Sache, die diese Frau erlebt. 12 Jahre lang gewartet. Und Jesus hat dich nicht vergessen. Und das ist vielleicht eine erste Botschaft an Jairus. Jesus hat dich auch nicht vergessen, auch wenn du gerade warten musst. Denke nicht, wenn Jesus zu spät kommt, dass du es nicht wert bist oder dass du selber dran schuld bist. Nein, Jesus hat dich nicht vergessen. Eine zweite Sache, ihr seht sie schon. Es geht allein um die Vollmacht von Jesus. Man könnte ja meinen, wenn man einen Text liest, da ist irgendwas Magisches, da geht irgendwie Kraft aus und da wird jemand gesund. Aber Jesus unterdrückt jegliche Gedanken, dass es in diese Richtung geht. Und Jesus macht deutlich, es geht allein um meine Vollmacht. Weil ich Jesus bin, bist du dadurch, dass du mich berührt hast, gesund geworden. Auch das ist etwas, was vielleicht für Jairus wichtig wird, für uns wichtig wird. Es geht um die Vollmacht von Jesus. Eine dritte Sache, die damit eng zusammenhängt, die Kraft, sie liegt nicht in deiner Hand. Die Kraft liegt bei Jesus. Spurgeon hat das mal so geschrieben zu diesem Text in seiner Auslegung, wie sehr die Hand deines Glaubens auch zittern mag. Wenn sie nur den Saum des Kleides vom Heiland anrührt, wird Kraft von ihm in dich fließen. Die Kraft liegt nicht in deiner Hand, also die ihn anrührt, sondern in den göttlichen Erlöser, der angerührt wird. Die Kraft liegt im göttlichen Erlöser, der angerührt wird. Auch das erlebt die Frau. Mit letzter Kraft, vielleicht krank, von Krankheit gezeichnet, kämpft sie sich zu Jesus und berührt ihn. Und egal wie unsere Hand zittern mag, wie hoffnungslos unsere Hand ist, die sich an Jesus festhält, es geht nicht um unsere Hand, sondern um Jesus, den wir anfassen, den wir berühren, an dem wir uns festhalten. Auch das erlebt die Frau und das sieht Jairus. Das kriegt er mit. Vielleicht eine wichtige Botschaft für ihn, aber auch für uns. Eine vierte und letzte Sache. Wenn wir genauer in den Text schauen, dann entdecken wir, dass Jesus eigentlich mehr gibt. Wir müssen ein bisschen genauer hinschauen. Die Frau erwartet eine Heilung, was sie bekommt, ist eigentlich viel mehr. Die Frau litt an Blutfluss. Wenn man ins Alte Testament schaut, nach jüdischen Gesetzen, Distanz zu anderen Menschen. ist abgegrenzt für diese Zeit des Blutflusses. Für sie ist es 12 Jahre, 12 Jahre lang distanziert von anderen Menschen. Also die Frau, sie erlebt nicht nur eine Heilung, sondern auch eine Rückkehr in soziale Beziehungen, in Begegnung mit Menschen, Nähe zu Menschen. Jesus gibt eigentlich viel mehr der Frau. Vielleicht ist das eine Hilfe für Jairus. Vielleicht ist das schon eine kleine Predigt für Jairus, die Jesus hier durch diese Frau tut. Dass Jairus etwas erlebt und sieht, was auch für ihn persönlich wichtig wird. Und wie gesagt, vielleicht auch für uns. In unserem Text geht es weiter. Und Markus schwenkt jetzt seinen Blick wieder zurück zu Jairus. Der ist ja immer noch da. Es ging jetzt zwar um die Frau, aber der ist ja immer noch da. Er wartet immer noch. Unser Text kommt mit Vers 35 mit dem Boten. Und dieser Bote hat eine Nachricht. Und sie schlägt ein. Deine Tochter ist tot. Deine Tochter ist tot. Deine Tochter ist gestorben. Er hat sich Jairus gefühlt, man mag es sich gar nicht vorstellen. Kind stirbt. Was hat Jairus gedacht in dem Moment? Da setze ich meine ganze Hoffnung auf ihn und werde enttäuscht. Da überschreite ich Grenzen, da mache ich was und was kriege ich? Nichts. Man kann es auch anders formulieren. Bei allen passiert etwas, nur bei mir nicht. Die anderen beten und erleben Wunder. Und ich bete und bete und es passiert nichts. So könnten wir es auch formulieren. So kennen wir es vielleicht aus unserem Leben. Ich bete und es passiert nichts. Und andere, die beten manchmal noch nicht mal und da passiert was. Werden beschenkt, erleben Dinge, wie Gott wirkt. Und ich? Ich glaube, Jairus kommt uns hier nochmal so nah in unserem Leben. Ich möchte euch eine Frage stellen, die vielleicht ziemlich herausfordernd ist. Was stirbt gerade bei dir? Wo stirbt vielleicht gerade Hoffnung? Wo stirbt Zuversicht? Wo stirbt gerade etwas bei dir? Und es ist ja noch nicht alles hier in diesen Versen, es geht ja noch weiter. Ich finde, der Gipfel kommt ja noch. Da ist ja nicht nur die Botschaft, deine Tochter ist tot, sondern kommt ja noch so ein kluger Spruch aus der Menschenmenge, den wir im Vers 35 lesen. Da sagt jemand, was bemühst du den Meister noch länger? Was bemühst du den Meister noch länger? Komm, Jesus, lass den Jesus mal weitermachen, der hat noch genug zu tun. Bemühe den Meister nicht länger. Geh nach Hause, trauer und lass Jesus ziehen. Was bemühst du den Meister noch länger? Vielleicht auch ein Gedanken, den wir manchmal haben. So Jesus nach Hause zu schicken. Nicht mehr mit ihm zu rechnen. Nicht mehr zu erwarten, dass er noch etwas tun kann. Nach dem Motto, was bemühen wir den Meister noch länger? Schicken wir ihn nach Hause. Vielleicht auch eine Frage an uns. Wo sind wir vielleicht an Punkten in unserem Leben, wo wir Jesus schon nach Hause geschickt haben? Wo wir eben nichts mehr erwarten. Wo wir den Meister nach Hause geschickt haben. Wo wir nicht länger bemühen mit Dingen, weil wir vielleicht zu sehr enttäuscht wurden, wo uns die Hoffnung, die wir auf ihn setzen, uns zu sehr herausfordert, uns zu viel Mühe macht, uns zu viel Angst macht, die Enttäuschung zu groß ist. Was bemühst du den Meister noch länger? Spannend ist, wie Jesus reagiert. Wir gehen weiter in unserem Text. Wie reagiert Jesus? Wir erfahren es im nächsten Vers, in Vers 36. Ich habe euch den mal hier auch mitgebracht. Vers 36. Ihr müsst mal schauen, wie eure Bibel es übersetzt. Das ist nämlich spannend. Auf der einen Seite wird es übersetzt, Jesus hatte zugehört, er wandte sich zu den Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Manche Bibelübersetzungen übersetzt es anders. Da sagen sie, Jesus schenkte den Worten keine Beachtung. Und er wandte sich zu den Synagogenvorstehern und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Also es geht um den ersten Versteil. Hat Jesus zugehört? oder schenkt er den Worten keine Beachtung? Das ist ein Unterschied, oder? Müsste man eure Bibel schauen, wie eure Bibel das so macht. Ich würde mich für die zweite Variante entscheiden. Meine Bibel tut das übrigens. Jesus schenkte den Worten keine Beachtung. Warum entscheide ich mich dafür? Eigentlich ganz einfach, weil Jesus das sagt. Weil Jesus diese Worte sagt. Weil Jesus das sieht und sagt. Jesus sagt nicht, ich komme zu spät, Jairus, aber ich habe dich trotzdem lieb. Jesus sagt, ich habe was mit dir vor, Jairus. Ich möchte mit dir einen Weg gehen. Ich bin noch nicht am Ende mit dir. Und dann sagt Jesus ja noch etwas, fürchte dich nicht, glaube nur. Und wir würden jetzt vielleicht reagieren und sagen, glaube nur, ja, wenn es weiter nichts ist, kein Problem, glaube nur. Glaube ist ziemlich herausfordernd in diesem Moment. Jairus soll nach dem allen, was noch war, noch glauben. Ziemlich herausfordernd. Was ist Glaube in diesem Moment? Vielleicht das. Glaube ist die Haltung, die den Menschen in der Hoffnungslosigkeit hoffen lässt, indem er sich an die Worte von Jesus klammert. Vielleicht passiert das mit Jairus. Ich klammere mich jetzt an das Wort von Jesus, fürchte dich nicht. Ich halte mich fest daran. Und ich vertraue darauf, dass Jesus das ernst meint, fürchte dich nicht. In dem Moment übernimmt Jesus die Führung. Es ist interessant, ein Detail in unserem Text, dass Jesus jetzt mit Jairus zu ihm nach Hause geht. Nicht mehr Jairus mit Jesus, der vorangeht, sondern Jesus geht voran. Passt vielleicht auch in die Situation, dass sich Jairus jetzt hier an Jesus festmacht, an dieses Fürchte nicht festhält. Und er geht mit und sie kommen in das Haus von Jairus und es erwartet uns etwas, was wir, ja, was natürlich passt in ein Haus, wo gerade jemand gestorben ist. Es ist Trauer, es sind Tränen, es ist Verzweiflung. Das sieht Jesus, als er da reinkommt mit Jairus. Und wieder sagt Jesus etwas, Vers 39. Jesus sagt, deine Tochter schläft nur. Und es ist, wie jetzt im Text so das umspringt, so von Tränen und Trauer zu Spott und irgendwie Entsetzen. Wie kann Jesus so etwas sagen und auslachen? Und die Frage ist doch, warum sagt Jesus das? Was meint Jesus? Was meint Jesus mit dem, was er sagt? Es ist eine medizinische Diagnose, so nach dem Motto, ja, Tod ist so ewiges Ausruhen, schläft nur, deine Tochter liegt nur im Koma. Was meint Jesus damit? Es ist keine medizinische Diagnose von Jesus an dieser Stelle. Was Jesus hier sagt, das müssen wir von Ostern her denken. Vor 2 Wochen haben wir Ostern gefeiert. Das, was hier passiert in der Geschichte, muss von Ostern her gedacht werden. Für Jesus Christus, der den Tod besiegt hat, ist dieser Tod des Mädchens nur ein Schlaf. Für den, aus dem Blick dieses Textes, der den Tod besiegen wird, ist das, was das Mädchen nur erlebt, ein kleines Nickerchen. Jesus steht über den Tod. Deswegen überhört er auch diese Botschaft, weil Jesus drüber steht. Jesus steht über dem Tod. Und dann greift Jesus diese Hand von diesem Kind. Und Markus überliefert uns das sogar in dem, wie Jesus gesprochen hat, in seinem Dialekt in Aramäisch. Anscheinend ist es so wichtig, so toll, wie Jesus das sagt, dass wir das hier finden, dieses Talitha Kum. Gerade war es noch da, jetzt ist es wieder weg. Kannst du noch eins zurück? Danke, ja. Talitha Kum, sagt Jesus. Mädchen, steh auf. Das ist Aramäisch. Talitha, das Mädchen, und Kum, das Imperativ, steh auf. Das sagt Jesus hier an dieser Stelle. Und ich finde es so schön, wenn man ein bisschen schaut, was dieses Talitha, dieses Mädchen bedeutet in Aramäisch, dann ist es nicht nur so Kind, Mädchen, es ist so was Liebevolles. Dann hat es eine liebevolle Nuance. Wir haben 2 Töchter Und wenn es mal passiert, dass sie vor uns wach werden, was eigentlich selten passiert, dann habe ich manchmal die Chance, mein Kind zu wecken und dann sage ich das vielleicht so ähnlich. Schatz, aufstehen, die Nacht ist vorbei. Prinzessin, steh auf, die Nacht ist vorbei. Das ist diese Nuance, die hier drin steckt, was liebevoll ist. Jesus sagt, Mädchen, die Nacht ist vorbei, steh auf. Ich habe die Macht über den Tod. Und Jairus hat hier mit einer Heilung gerechnet und was er eigentlich bekommt, ist eine Auferweckung. Und deutlich wird hier die Macht von Jesus. Jesus nimmt dieses Kind an der Hand, sie stehen auf. Die Nacht ist vorbei. Jesus hat dieses Kind an der Hand. Dieses Kind ist an der Hand des ultimativen Vaters, nämlich an der Hand von Jesus Christus. Wie kann das Jesus machen? Wie kann er auch unsere Hand halten, auch wenn wir oft zweifeln, hoffnungslos sind, verzweifelt sind? Das kennen wir doch auch. Paulus gibt uns eine Antwort darauf. Im 2. Korintherbrief schreibt er Folgendes. Er war schwach, als er gekreuzigt wurde, doch jetzt lebt er durch die Kraft Gottes. Genauso ist es bei uns. Wir teilen seine Schwachheit, weil wir mit ihm verbunden sind. Aber gerade deshalb, wegen unserer Zusammengehörigkeit mit ihm, haben wir auch durch Gottes Kraft Anteil an seinem Leben. Talita kum, Mädchen, steh auf, wir haben Anteil an seinem Leben. Und im Garten Gethsemane, da passiert eigentlich die ultimative Verspätung. Die ultimative Verspätung Gottes. Und da kommt auch kein Vater und hält die Hand. Komm, dein Sohn hängt am Kreuz. Aber da kommt kein Vater. Da verliert Jesus die Hand des Vaters für einen Augenblick. Aber warum? Weil er genau das sagen kann. Weil er das sagen wird, Mädchen, steh auf. Und so müssen wir diese Geschichte von Ostern und Karfreitag erdenken. Und so steckt viel Hoffnung drin in dieser Geschichte, so wie es Jairus erlebt, zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Wir haben das erlebt, wir sind mit Jairus durch diesen Text gegangen. Er hat den Mut, diese Grenzen zu überschreiten und die Frage stand im Raum, was erwartest du? Wo erwartest du, dass Jesus etwas tut in deinem Leben? Und es geht weiter. Und dann ist manchmal so die Frage, was stirbt da? Wo stirbt manchmal Hoffnung in unserem Leben? Wo geben wir Hoffnung auf? Wo schicken wir Jesus vielleicht sogar nach Hause? Es geht weiter in unserem Text, wir haben es erlebt. Und Jesus erlebt diesen Zuspruch von Jesus. Fürchte dich nicht, glaube nur. Was bedeutet das für uns? Wo erlebst du das? Dieses fürchte dich nicht. Damit möchte ich schließen meine Predigt mit diesen Gedanken, mit dem, was Jesus erlebt hat. Vielleicht etwas, was wir für unser Leben brauchen, was wir aus unserem Leben kennen, was uns Hoffnung macht. Was uns stärkt, Hoffnung zu setzen auf ihn, was uns vielleicht wieder neuen Mut macht, auf ihn zu vertrauen. Das wünsche ich euch ganz arg. Wie wir in unserem Leben oft pendeln zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit.